Simon Sinek. Gute Chefs essen zuletzt. Warum manche Teams funktionieren und andere nicht. Nicht jeder hat das Zeug zum Chef. Viele fachlich herausragende Menschen merken erst an der Spitze einer Organisation, dass ihnen die Führungsqualität fehlt. Hinzu kommt, dass sich die Anforderungen an gute Führungskräfte ständig verändern. Was also macht einen guten Anführer zu einem erfolgreichen Teamchef? Diese Blinks beginnen mit einer zunächst überraschenden Prämisse. Gute Chefs stellen sich nicht über, sondern hinter ihre Mitarbeiter. Sie schaffen eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens, die allen Mitgliedern der Gruppe das Selbstbewusstsein gibt, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Blink Nummer 1. Unsere sozialen Hierarchien haben ihre Wurzeln in unserer Biologie. Was macht manche Teams besser als andere? Und welche Rolle spielen dabei die Chefinnen und Chefs? Diesen beiden Fragen werden wir im Laufe dieser Blinks nachgehen. Stellen wir uns aber zunächst eine ganz grundlegende Frage. Warum gibt es überhaupt Hierarchien? Oder anders, brauchen wir eine Trennung zwischen Führenden und Folgenden? Der Autor hat darauf eine klare Antwort. Ja, Hierarchien sind ein natürlicher Teil sozialer Evolution. Sie sind kein kalkuliertes Konstrukt, das die einen erfunden haben, um andere zu unterdrücken. Sie sind das Produkt biologischer Prozesse und Bedürfnisse. Oder genauer gesagt, das Produkt unserer Hormone. Aber fangen wir ganz von vorne an. Unsere Hormone sind das Ergebnis aus Millionen Jahren Evolution. Sie halfen unseren Vorfahren dabei, ihr Überleben zu sichern. Und sie prägen unser Denken und Handeln bis heute. Beispiele gefällig? Dopamin belohnt dich mit wohliger Zufriedenheit, sobald du eine Aufgabe erledigst. Und die Hormone Serotonin und Oxytocin bestimmen unser Sozialleben, indem sie uns helfen, intime Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen. Und dann sind da noch die Endorphine, körpereigene Morphine, die Erschöpfung und Schmerz als körperliches Wohlgefühl tarnen. Sie sind der Grund dafür, dass sich viele Menschen nach kräftezehrendem Training so ausgeglichen und glücklich fühlen, dass sie am liebsten gleich wieder in die Turnschuhe schlüpfen würden. Genau diese Endorphine waren es, die den Wildbeutern vor 10.000 Jahren über ihre Angst und Erschöpfung hinweghalfen, um ihre hungrigen Familien zu ernähren. Und heute motivieren sie Profi- und Hobbysportler zu immer neuen Bestleistungen. Aber wie kommen wir nun von Hormonen zu Hierarchien? Stell dir einen Frühmenschen vor, der aufgrund seiner Physis zu den besten Läufern seiner Gemeinschaft gehört. Das Endorphin in seinem Blut gibt ihm die Kraft, seiner Müdigkeit zu trotzen und kilometerweit zu rennen, um ein Tier zu erlegen und Nahrung für sein Dorf zu besorgen. Diese Fähigkeit bringt ihm einen höheren Status in der Gemeinschaft ein. Dagegen müssen sich körperlich schwächere Mitglieder mit weniger prestigeträchtigen Rollen abfinden. Zum Beispiel mit dem Sammeln von Früchten. Diese Teilung in stark und schwach war der erste Schritt in der Entwicklung sozialer Hierarchien. Hormone produzieren diese Strukturen aber nicht nur, sie festigen sie auch. Denn Hormone wie Serotonin und Oxytocin helfen den physisch schwächeren Mitgliedern, auch für sozial höher gestellte Mitmenschen Zuneigung zu empfinden, statt ihnen ihre Position zu neiden. Blink Nummer 2. Die Führungskraft prägt das Sicherheitsgefühl, das eine Gruppe erfolgreich macht. Die Entwicklung von Hierarchien lässt sich also durch das Hormonsystem des Menschen erklären. Trotzdem bleibt die Frage, warum manche Teams besser funktionieren als andere. Und warum nicht alle Führungskräfte gleich gut darin sind, ihr Team zu führen. Welche Erklärungen hat die Biologie dafür noch zu bieten? Soziale Organisation hilft uns seit jeher beim Überleben. Ihr größter Vorteil besteht darin, dass wir Bedrohungen nicht allein bewältigen müssen. Sie verleiht uns ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit. Und diese Sicherheit gibt uns die Möglichkeit, unsere Energie auf andere Tätigkeiten als das nackte Überleben zu lenken. Zum Beispiel auf die Entwicklung neuer Fertigkeiten. Auf Fortschritt. Illustrieren wir das erneut am Beispiel unserer Vorfahren. In der Prähistorie lauerten die Bedrohungen an allen Ecken. Die Menschen mussten sich vor wilden Tieren, Krankheiten und anderen Menschen schützen und sich gleichzeitig um Nahrung und Unterschlupf kümmern. Das Leben in der Gruppe machte all das leichter. Es gab den Menschen die Chance, die überlebensnotwendigen Aufgaben aufzuteilen und so Ressourcen für neue Tätigkeiten freizugeben, zum Beispiel für die Fertigung effizienterer Werkzeuge. Diese Arbeitsteilung führte zu Innovation und somit zu gesellschaftlichem Fortschritt. Deshalb hat sich unser Gehirn so entwickelt, dass wir uns auch heute noch nach Sicherheit sehnen. Aber diese Sicherheit entsteht nicht von allein. Sie wird durch diejenigen ermöglicht, die Arbeit geben. Sie entsteht dadurch, dass Führungskräfte für ihre Gemeinschaft einen Kreis der Sicherheit schaffen. Im Idealfall umschließt der Kreis der Sicherheit eine Gruppe von Menschen, die dieselben Überzeugungen teilen und einander vor Bedrohungen schützen. Innerhalb dieses Kreises können die Mitglieder einander weit genug vertrauen, um ihre Kräfte für Wachstum und Fortschritt zu bündeln. Und hier kommen die Fähigkeiten der Führungskraft ins Spiel. Denn sie bestimmt, wie viel Sicherheit der Kreis wirklich bietet. Das zeigt das Beispiel von Bob Chapman, der als CEO eines Firmenkonglomerats den angeschlagenen Maschinenhersteller Hazen Sandy Acre aufkaufte. Er stellte den bisherigen Kreis der Sicherheit in der Firma radikal auf den Kopf, indem er den Mitarbeitern zuhörte und auf ihre Bedürfnisse einging. Er schaffte unnötige Kontrollen und Pflichten ab und gewährte den Angestellten freien Zugang zu allen Gütern und Leistungen des Betriebs. Das führte zu einer völlig neuen Vertrauenskultur. Die Mitarbeiter waren zufriedener und produktiver und sie halfen einander bei persönlichen Problemen. Manche waren sogar bereit, ihren bezahlten Resturlaub an einen Kollegen zu übertragen, der sich um eine kranke Verwandte kümmern musste. Blink Nummer 3. Führungskräfte bestimmen über die Kultur und die Werte ihres Unternehmens. Nun gibt es Manager, die sagen würden, Vertrauen ist gut, aber Profit ist besser. Tatsächlich herrscht in vielen Firmen eine merkwürdige Trennung zwischen Geschäft und Kultur. Nach dem Motto, wir haben Leute, die sich darum kümmern, dass es den Mitarbeitern gut geht. Aber um die wirklich wichtigen Aufgaben kümmert sich der Chef. Doch diese Vorstellung ist gestrig. Gute Geschäftsführung braucht mehr als ein Händchen für Finanzen. Der Erfolg eines Unternehmens basiert genauso auf einer guten Unternehmenskultur. Denn eine Firma ist mehr als die Summe seiner Räume, Investoren und Angestellten. Sie braucht eine Kultur, die bestimmt, wie Mitarbeiter mit Problemen umgehen, wie sie ihre Kunden behandeln und welche Werte sie leben. Und diese Kultur wird von den Führungskräften vorgegeben. Ein negatives Beispiel dafür ist die Entwicklung der Investmentbank Goldman Sachs. Das Geldhaus operierte zwischen 1970 und 1990 nach dem Prinzip der sogenannten langfristigen Gier. Das heißt, dass die Bank ihren Kunden auch dann treu blieb, wenn sie dabei kurzfristige Verluste machte. Doch diese Philosophie änderte sich in den 1990er Jahren unter CEO Lloyd C. Blankfein und COO Gary D. Cohn. Die neue Unternehmensspitze verfolgte nun vor allem kurzfristige Profite, selbst wenn diese zulasten der Kunden gingen. Natürlich betrifft die Unternehmenskultur nicht nur die Prinzipien der Chefetage. Sie zieht sich durch alle Abteilungen und Prozesse bis hin zu den Erwartungen an neue Bewerber. Die kulturellen Werte beeinflussen das Verhalten aller Menschen im Unternehmen. Ein außergewöhnliches Beispiel hierfür ist das Luxushotel Taj Mahal Palace in Mumbai. Der Anspruch des Unternehmens besteht darin, das Wohl seiner Gäste zu jeder Zeit über seine wirtschaftlichen Interessen zu stellen. Und die Mitarbeiter waren tatsächlich bereit, diese Werte unter allen Umständen zu leben. 2008 wurde das Hotel zum Ziel eines Terroranschlags. Wer konnte, verließ das Gebäude fluchtartig. Doch ein Teil der Mitarbeiter kehrte freiwillig zurück, um den eingeschlossenen Hotelgästen zu helfen. Einige formten sogar einen lebenden Schutzschild, um fliehende Gäste aus dem Gebäude zu eskortieren. Die Hälfte aller Todesopfer an jenem Tag waren Mitarbeiter. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber es zeigt, wie wichtig es ist, dass das Management eine gute Unternehmenskultur entwickelt. Denn mal im Ernst, wo wärst du lieber Kunde? Bei Goldman Sachs oder im Taj Mahal Palace? Blink Nummer 4. Empathie entsteht durch Nähe und schwindet durch Abstraktion. Was genau macht dich also zu einer guten Chefin? Wir erinnern uns an das Beispiel von Bob Chapman, der einer angeschlagenen Firma zu neuem Zusammenhalt und Erfolg verhalf. Sein wichtigstes Instrument war die Nähe zu seinen Mitarbeitern. Wie wichtig diese Nähe ist, erkennt man besonders dann, wenn sie fehlt. Das Band zwischen Führungsetage und Belegschaft basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Die Mitarbeiter begeben sich in die Verantwortung ihres Arbeitgebers. Und ein guter Arbeitgeber empfindet es als seine Verantwortung, sich um das Wohl seiner Belegschaft zu kümmern. Dafür braucht es Empathie, also die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Ohne Empathie haben wir kein Gefühl dafür, wie sich unsere Entscheidungen auf das Wohl anderer Menschen auswirken. Wenn dann noch physische Distanz hinzukommt, entsteht Abstraktion und die Folgen unseres Handelns verkommen zur abstrakten Vorstellung. Ein erschreckendes Beispiel lieferte das Milgram-Experiment, das von dem Psychologen Stanley Milgram entwickelt und erstmals 1961 durchgeführt wurde. Dabei sollten die Probanden in die Rolle sogenannter Lehrer schlüpfen und vermeintliche Schüler mit Stromstößen für Fehler bestrafen. Die Probanden wussten, dass die Stärke der Strafen von schwachen Stößen bis zu tödlichen Elektroschocks reichte. Was sie nicht wussten war, dass die Schüler von Schauspielern gemimt wurden. Nahezu alle Lehrer gaben vorher an, sich unwohl bei dem Gedanken zu fühlen, den Schülern körperliche Schmerzen zuzufügen. Aber Milgram fand heraus, dass diese Hemmung von der Nähe zwischen beiden Gruppen abhing. Je weniger die Lehrer von den Schmerzen der Schüler mitbekamen, desto bereitwilliger fügten sie sich den Befehlen der Versuchsleiter. Der größte Abstraktionsgrad wurde erreicht, als eine Gruppe von Lehrern komplett vom Wimmern und den Schmerzensschreien der Schüler abgeschirmt war. Über die Hälfte der Probanden in dieser Gruppe versetzte Stromstöße, die im echten Leben tödlich gewesen wären. Die Ergebnisse des Experiments lassen sich auf die Arbeitswelt übertragen. Wenn die Abstraktion zu groß ist, stellen wir unsere eigenen Interessen über die der anderen. Dann treffen wir früher oder später aktiv Entscheidungen, die anderen Menschen schaden. Derselbe Fehler unterlief den Eigentümern der Titanic. Sie verzichteten bei der Jungfernfahrt des Luxusschiffs aus Kostengründen darauf, genügend Rettungsboote mitzuführen. Für sie waren die Passagiere nur abstrakte Zahlen im Geschäftsplan. Und der Rest ist traurige Geschichte. Blink Nummer 5. Schlechte Führung begünstigt Egoismus und die Dehumanisierung von Menschen. Ist gute Führung eine Generationenfrage? Und hört man nicht öfter, dass die sogenannten alten Modelle traditioneller Vorgesetzter ausgedient hätten? Aber wenn das stimmt, was genau machen sie denn falsch? Tatsächlich attestiert der Autor traditionell eingestellten Führungskräften eine Tendenz zu schlechter Führung. Sie neigten zu Verhaltensweisen, die im vorherigen Blink beschrieben wurden, zur emotionalen Distanz zu den Mitarbeitern, zur fehlenden Bereitschaft, sich in die Menschen hineinzuversetzen, kurzum zum Egoismus. Wenn das so ist, aus welcher Zeit wurde dieser Egoismus tradiert? Dem Autor zufolge stammen diese Werte aus der Nachkriegsgeneration der Babyboomer. Deren Eltern hatten den Entbehrungen des Krieges trotzen müssen. Dabei lehrten sie ihre Kinder, dass man im Leben aufpassen muss, um nicht leer auszugehen. Das ist an sich ein legitimer Gedanke, aber die Babyboomer waren geburtenstarke Jahrgänge, die in den Wohlstand hineinwuchsen. Sie wurden zu selbstbewussten Erwachsenen, die sich von den Werten ihrer Eltern abgrenzen wollten. Dadurch entstand ein neuer Egoismus, der den eigenen Wohlstand über Solidarität stellte. Vor allem in westlichen Gesellschaften wie den USA. Einer von vielen Belegen dafür ist, wie die Babyboomer den neoliberalen Kurs von US-Präsident Reagan mittrugen. 1981 streikten viele Mitarbeiter der US-Luftfahrtbehörde für Gehaltserhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen. Doch Reagan wies an, über 11.000 von ihnen zu entlassen. Auf Lebenszeit. Das war fast die gesamte damalige Belegschaft der Behörde. Damit sandte er ein Signal an die Wirtschaft, wie Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern umgehen durften. Das Problem ist klar. Profit ist wichtig, aber er darf nicht bedingungslos über allem stehen. Führungskräfte, die so denken und handeln, dehumanisieren ihre Mitarbeiter. Sie degradieren sie zu anonymen Instrumenten und Kennzahlen. Dass diese Tendenz heute weiter besteht, liegt auch an der Globalisierung. Wir erinnern uns an den Effekt der Abstraktion. Je weiter die Manager großer Firmen von Mitarbeitern, Stakeholdern und Kunden entfernt sind, desto abstrakter wird ihr Verhältnis zu all diesen Menschen. Ein Beispiel dafür ist der Salmonellenskandal in den USA von 2009, der 9 Menschen das Leben kostete und über 700 Menschen krank machte. Der Ausbruch ging auf eine Erdnussfabrik zurück, die von der Peanut Corporation of America betrieben wurde. Es stellte sich heraus, dass die Fabrik verseuchte Erdnüsse an über 300 Hersteller geliefert hatte und so einen der größten Lebensmittelskandale der US-Geschichte auslöste. Das Schlimmste aber war, dass es sich um kein Versehen gehandelt hatte. Die Manager des Unternehmens hatten wissentlich verdorbene Erdnüsse verschickt, um finanzielle Einbußen zu vermeiden. Link Nummer 6. Unsere moderne Gesellschaft ist süchtig nach steigender Performance. Beim Wort Sucht denken die meisten zunächst an Dinge, die der Gesundheit schaden, an Zigaretten, Alkohol oder noch gefährlichere Drogen. Es gibt aber noch andere Formen von Suchtverhalten, die sich auf die Gesundheit und den Erfolg von Unternehmen auswirken. Eine davon ist die relativ moderne Sucht nach Leistung. Und auch diese Entwicklung wurzelt in unserer Biologie. Wir haben im ersten Blink gesehen, dass die Dopaminausschüttung einst direkt an unseren Überlebensinstinkt geknüpft war. Aber heute ist unser Belohnungssystem eng damit verbunden, wie wir im Beruf abschneiden. Wir sehnen uns nach dem positiven Feedback, das wir erhalten, wenn wir besser oder schneller arbeiten. Viele Unternehmen nutzen diese neue Sucht aus, um ihre Produktivität zu steigern. Das Problem ist nur, dass auf Dauer jede Sucht zu ungesunden Effekten führt. Nehmen wir das Beispiel von AOL, des ehemals größten Internetdienstanbieters der USA. Dessen Abteilung für Kundenakquise kam auf die Idee, Neukunden mit kostenlosen Stunden im Netz anzuwerben. Damals wurde die Internetnutzung noch stundenweise abgerechnet. Die zuständigen Mitarbeiter wurden auf ein Ziel eingeschworen: darauf, so viele Neukunden zu akquirieren wie möglich. Das führte dazu, dass sie den Nutzern teilweise bis zu 1000 Freistunden pro Monat anboten. Was war passiert? Die AOL-Mitarbeiter hatten genau das getan, was ihnen befohlen wurde. Sie hatten so viele Neukunden wie möglich angeworben und sich dabei in einen Dopaminrausch hineinspendiert. Doch die Kurzsichtigkeit der Aktion kostete das Unternehmen auf lange Sicht eine Menge Geld. Solche Tendenzen verstärken sich durch die technologische Entwicklung. Denn auch hier verschiebt sich der Fokus von nachhaltigem Wert hin zu schnellen Dopaminkicks. Es ist leicht, auf die Tierschutzkampagne einer NGO zu klicken, deren Petitionen zu unterzeichnen oder die Facebook-Seite zu liken. Jeder Klick ein kleiner Kick. Aber das ist nicht dasselbe wie echtes Engagement, zum Beispiel ehrenamtliche Arbeit vor Ort zu leisten und mit echten Menschen oder Tieren zu interagieren. Wir müssen all diese kleinen Dopaminkicks durch Serotonin- und Oxytocin-getriebene Anstrengung ausgleichen. Das heißt, Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitern Anreize schaffen, ihre Kraft in sinnvolle und nachhaltige Tätigkeiten zu stecken. Sie müssen sie für den Umgang mit digitalen Medien am Arbeitsplatz sensibilisieren. Sie müssen ihnen helfen, sich vor Ablenkungen zu schützen, um sich auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Und sie müssen solche Mühen im Anschluss angemessen honorieren. Jetzt haben wir lange besprochen, was Führungskräfte falsch machen können. Sehen wir uns in den letzten Blinks an, was eine wirklich gute Führungspersönlichkeit ausmacht. Blink Nummer 7. Eine gute Führungspersönlichkeit braucht Integrität und die Fähigkeit, Bindungen aufzubauen. Eine gute Führungspersönlichkeit ist mehr als eine Expertin auf ihrem Fachgebiet. Es gibt viele Menschen, die in einem bestimmten Bereich herausragende Leistungen erbringen. Aber das macht sie noch lange nicht zu guten Chefs. Dafür braucht es vor allem zweierlei: Integrität und die Fähigkeit, zwischenmenschliche Bindungen aufzubauen. Wir haben zuvor gesehen, dass eine gute Beziehung zwischen Unternehmensführung und Belegschaft auf gegenseitigem Vertrauen aufbaut. Eine gute Führungskraft gibt ihren Mitarbeitern Sicherheit und verdient sich ihren Respekt. Doch dafür braucht es Integrität. Wir wissen, dass Manager auch nur Menschen sind. Wir erwarten nicht, dass sie perfekt sind, sondern dass sie die Größe haben, ehrlich zu Fehlern zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Der Zusammenhalt einer Gruppe basiert auf dem beschriebenen Gefühl der Sicherheit. Und diese Sicherheit muss langsam wachsen. Sie muss auf einer Kultur der Transparenz und Ehrlichkeit aufbauen. Und da die Unternehmenskultur von oben herab geprägt wird, muss die Führungspersönlichkeit mit moralischer Integrität vorangehen. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Ralph Lauren Corporation. Das Modeunternehmen fand 2009 heraus, dass sein argentinischer Geschäftszweig in einen Korruptionsskandal verwickelt war. Viele Firmen hätten versucht, die negative Publicity zu vermeiden, aber das Unternehmen verzichtete auf eine aufwendige Desinformationskampagne. Im Gegenteil, die Unternehmensführung informierte die US-Behörden und erklärte sich sogar bereit, bei den Ermittlungen zu helfen. Dieser Umgang brachte dem Unternehmen eine empfindliche Geldstrafe von über 1 Million Dollar ein. Er half ihm aber auch, seine Integrität zu wahren und somit das Vertrauen seiner Kunden und Mitarbeiter. Integrität und Vertrauen basieren auf der Fähigkeit, authentische und gehaltvolle Bindungen aufzubauen. Egal ob Mitarbeiter oder Kunden, ob Partner oder Wettbewerber. Eine gute Führungskraft pflegt gute und nahbare Beziehungen. Sie schafft es, sich aufrichtig für die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen zu interessieren. Dass sich fehlende Bindung negativ auf die Zusammenarbeit auswirkt, zeigt ausgerechnet der Kongress der USA. Bis in die 1990er Jahre hinein war es normal, dass alle Kongressabgeordneten in Washington lebten. Der tägliche Austausch führte zu einer engen Kooperation bei der Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen. Heute leben die meisten Kongressabgeordneten in anderen Städten und kommen nur für wenige Tage pro Woche in die Hauptstadt. Das Ergebnis? Die schlechtesten öffentlichen Zustimmungswerte in der Geschichte des Kongresses. Blink Nummer 8. Führungsqualität bedeutet, sich und alle anderen hinter einer gemeinsamen Vision zu versammeln. Stell dir vor, es sind Wahlen. Nach welchen Qualitäten hältst du bei der Person Ausschau, die das Land regieren soll? Was unterscheidet sie von anderen Menschen? Eine gute Führungsfigur schafft es, eine Vision der Zukunft zu entwerfen, der sich die ganze Gruppe verschreiben kann. Wir alle haben unsere eigenen, persönlichen Ziele, privat wie beruflich. Aber ein Team braucht eine gemeinsame Mission, um zusammenzuhalten. Und diese Mission leitet sich aus der Vision der Führungspersönlichkeit ab. Nimm das Beispiel von Microsoft-Gründer Bill Gates. Seine Vision bestand nicht darin, Milliardär zu werden oder ein Technologie-Imperium aufzubauen, sondern darin, einen Computer auf jeden Arbeitsplatz zu bringen. Er wollte Technologie entwickeln, die den Menschen die Arbeit erleichtern würde. Und genau diese Vision ist der Grund dafür, dass sich Microsoft nicht in kurzsichtiger Profitgier verloren, sondern immer wieder neu erfunden hat. Darum gehört der Konzern auch heute noch zu den größten Playern auf dem knallhart umkämpften Technologiemarkt. So widersprüchlich es zunächst klingt, eine gute Führungskraft dient denen, die sie führt, nicht andersherum. Wahre Anführer wissen, dass es ihre Pflicht ist, sich in den Dienst ihrer Gefolgschaft zu stellen. Ja, Chefs und Chefinnen haben gewisse Privilegien, die sie für ihren Dienst entschädigen. Aber dafür zahlen sie den Preis einer großen Verantwortung. Eine wahre Führungspersönlichkeit wendet all ihre persönlichen Ressourcen auf, um für das Wohl der Gruppe zu sorgen. Und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Dieses Prinzip wird im Wortsinn von den Marinekorps der USA gelebt, wo die ranghöchsten Offiziere immer zuletzt ihre Mahlzeit in Empfang nehmen. Dahinter steckt keine offizielle Anordnung, sondern eine Botschaft. Chefs essen zuletzt. Eine wahre Führungspersönlichkeit ist in der Lage, ihre eigenen Bedürfnisse hintanzustellen. Oder um es mit einem anderen Bild auszudrücken, behandle deine Mitarbeiter nicht wie Untergebene, sondern wie die Angehörigen einer großen Familie. Mach dir bewusst, dass du für ihr Wohl verantwortlich bist. Du musst sie in eine bestimmte Richtung führen und ihnen klar machen, warum dies der richtige Weg ist. Und auf diesem Weg musst du an letzter Stelle gehen, um sicherzustellen, dass alle ankommen. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass wahre Führungsqualität auf der Fähigkeit, die Bedürfnisse des Kollektivs über die persönlichen Interessen zu stellen, beruht. Dafür braucht es zum einen eine klare Vision für den Sinn und Zweck des Unternehmens. Zum anderen heißt es, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf Vertrauen und Sicherheit aufbaut. Vorgesetzte, die Integrität, Empathie und den persönlichen Austausch ins Zentrum ihrer Arbeit stellen, können so die Gruppe zusammenhalten und gemeinsam zum Erfolg führen. Das waren unsere Blinks zu Gute Chefs essen zuletzt von Simon Sinek. Vielen Dank fürs Zuhören.